Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, liebe Zuhörer. Heute widmen wir uns einem Thema, über das nur selten gesprochen wird, viel zu selten finde ich, obwohl jedes Jahr zahlreiche Familien davon betroffen sind, die stille Geburt. Wenn ein Kind während der Schwangerschaft oder rund um die Geburt verstirbt, verändert das ja das Leben der Eltern von einem auf den anderen Moment. Und zu der unfassbaren Trauer kommen dann ganz viele Fragen, Ängste, Herausforderungen dazu, irgendwie diesen Weg durch diese Situation zu finden, auf die ja niemand vorbereitet war. Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen beiden Gästen, die dann die Eltern auf diesem sehr schwierigen Weg begleiten. Bei mir im Studio zu Gast sind unsere Seelsorgerin Petra Zier. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und unsere Hebamme Anna Plagemann. Schön, dass auch du da bist.
Hallo.
Wenn wir von einer stillen Geburt oder leere Wiege sprechen, ihr habt gesagt, das ist beides das Gleiche. Was genau bedeutet das?
Also in dem Wort selbst steckt ja schon ganz viel drin. Im Grunde genommen ist es so, dass ein Kind einfach während der Schwangerschaft verstirbt und halt eben keine Wiege besetzt ist sozusagen und kein Kind schreit.
Viele Menschen wissen gar nicht, wie häufig sowas ungefähr vorkommt. Also wie viele Menschen auch von so einem Schicksal betroffen sind. Könnt ihr das ganz grob einordnen?
Es ist so, dass man statistisch irgendwie, habe ich das nachgelesen, davon ausgeht, dass 10-15% der Schwangerschaften in eine Fehlgeburt enden. Allerdings muss man dazu sagen, dass davon der allergrößte Teil in den ersten 6 Wochen passiert, also dass Frauen gar nicht vielleicht unbedingt merken, dass sie schwanger waren oder gerade das festgestellt haben. Und die Begleitung, die wir in der Geburtsklinik haben, sind ja die ab der 14. Schwangerschaftswoche. Und da ist es dann schon sehr wenig, dass Frauen ihr Kind verlieren, also dass eine Fehlgeburt passiert zum Beispiel.
Mhm. Kann man das ungefähr sagen? Habt ihr das einmal pro Woche? Habt ihr das einmal im Monat? Also das ist einfach nur mal so ein ganz grobes Gefühl, wie oft ihr sowas hier macht?
Also ehrlicherweise ist es eher so ein bisschen in Wellen und manchmal haben wir das 3-mal die Woche und manchmal eine ganze Woche gar nicht. Es ist aber schon so, wenn man die Mutterpässe sich anguckt, dass man schon häufiger sieht, dass da Fehlgeburten in der Anamnese zu lesen sind, also in der Vorgeschichte. Man sieht die Fehlgeburten oder wir sehen die häufiger, weil wir natürlich auch ein großes Haus sind, ein Perinatalzentrum, wo viele kranke Schwangere irgendwie auch betreut werden und dementsprechend haben wir auch häufiger auch die Begleitung davon.
Welche Ursachen oder Gründe kann denn ja eine stille Geburt haben? Also es gibt ja verschiedene, vielleicht könnt ihr darauf mal eingehen.
Also es gibt nicht die Ursache, die gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich nicht, dass man sagt, das ist genau der Punkt, warum mein Kind stirbt in der Schwangerschaft. Aber es gibt natürlich viele verschiedene Ursachen, die es haben kann, die dazu beitragen, dass ein Kind verstirbt in der Schwangerschaft. Das sind Infektionskrankheiten zum Beispiel. Es gibt also andere schwere Diagnosen, die mit dem Leben nicht zu vereinbaren sind. Plazentastörungen. Es gibt einfach wirklich diverse Ursachen, die es haben kann. Aber man muss auch dazu sagen, trotz der ganzen Medizin, man findet nicht immer eine Ursache. Das muss man einfach auch wissen. Das ist sehr unbefriedigend, gerade für das Elternpaar, wenn man kein Warum findet. Aber das ist leider so.
Ja, da muss man sich dann auch erstmal mit anfreunden, keine Antwort zu bekommen, ne? Ihr stellt das dann mit einem Ultraschall vermutlich fest, dass das Kind nicht mehr lebt?
Ich glaube, da gibt es auch wieder viele Formen. Also die meisten Frauen sind ja in der Vorsorge, in der Schwangerschaft betreut vom Gynäkologen ambulant. Wenn sie dann zur Vorsorgeuntersuchung geht und dann wird kein Herzschlag mehr festgestellt, das ist dann sozusagen durch den ambulanten Gynäkologen festgestellt worden. Die schicken dann die Frauen meistens zu uns zur Geburt per Überweisung oder Einweisungsschein. Und es gibt natürlich aber auch den Fall, dass man halt schon im Ultraschall feststellt, dass dieses Kind einfach eine schwere Diagnose hat. Und auch dafür werden die Frauen zu uns geschickt. Die bekommen dann hier auch nochmal Gespräche und nochmal eine Zweitmeinung, einen zweiten Ultraschall durch einen Experten. Das heißt, da wissen die Eltern in der Regel schon, dass das Kind während der Schwangerschaft irgendwann versterben wird. Oder aber, dass die Diagnose so schwer ist, dass sich manche Elternpaare auch einfach dafür entscheiden müssen oder entscheiden, die Schwangerschaft dann nicht weiter fortzuführen.
Es gibt auch noch den Fall, dass das Ganze rund um die Geburt passiert, also nicht während der Schwangerschaft, sondern dass ein Tod rund um die Geburt passiert. Das erlebt ihr hier auch?
Das erleben wir auch. Das ist deutlich seltener. Das sind so die Fälle in der Regel, wo die Kinder viel zu früh geboren werden oder mit einer schweren Erkrankung geboren werden und dann über das Krankenhaus auf der Bult hier versorgt werden, die dann im Verlauf ihrer Versorgung dann doch hier versterben. Das kann durchaus auch passieren, ja.
Hm. Wie erlebt ihr denn so einen Moment, wenn Eltern bei so einer Ultraschalluntersuchung erfahren, dass ihr Kind schwerkrank ist oder vielleicht tatsächlich schon gar nicht mehr lebt im Bauch? Petra, du wirst dann manchmal oft dazugeholt in solche Situationen. Wie erlebst du das?
Die sind total unterm Schock. Das ist so für einen Moment, als würde ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Und sie erzählen mir auch, dass also zum Beispiel, wenn diese Diagnosen bei anderen Ärzten, Ärztinnen passiert, dass sagen sie so, ja, mit einmal wurde der Arzt zu still und oder die Ärztin hat gar nichts mehr zu mir gesagt und so. Wir erleben das eben durchaus häufiger und da, also alle Kolleginnen hier sind total sprachfähig, um da nicht diesen Moment zu erzeugen, dass plötzliche Stille da ist und die Eltern sich fragen, was ist hier los? So. Und ich erlebe es häufig so, dass die Paare, Frauen, Männer, wenn sie so eine Diagnose über ihr Kind erfahren, so unter Schock stehen, dass so viele Gefühle auf sie einströmen, dass sie das gar nicht wahrnehmen können und auch kaum irgendwas ausdrücken können. Und sie berichten so oder bestätigen das so wie ein schlechter Traum, aus dem man eben einfach nicht aufwacht.
Viele Eltern suchen dann bestimmt nach einer Erklärung, die sie oft nicht bekommen. Es gibt keine Antwort oft, habt ihr gesagt. Aber die suchen ja bestimmt auch den Fehler oft bei sich selber, ne? Habe ich was falsch gemacht in der Schwangerschaft, ne? Was hätte ich anders machen können? Wie entgegnet ihr denn dann solchen Sorgen?
Also man muss sagen, dass diese Schuldfrage kommt fast immer von jeder Frau oder von jedem Paar. Was hätten wir anders machen können? Was war der Grund dafür? Was man vielleicht beruhigenderweise sagen kann, ist, dass es egal, was sie anders gemacht hätten, es hätte wahrscheinlich die Situation nicht verändert. Das kann man den Leuten auf jeden Fall mit auf den Weg geben, denn sie sind ja alle Eltern und wollen nur das Beste für ihr Kind. Und jeder verhält sich bestmöglich sozusagen in dieser Phase der Schwangerschaft und provoziert natürlich nichts, was das in irgendeiner Form gefährden würde. Also das vielleicht zu dieser Schuldfrage, weil Schuld hat wahrscheinlich in diesem Moment einfach wirklich niemand. Das ist einfach ein Schicksal.
Und gleichzeitig ist es mir immer wichtig, das Thema in jedem Fall aufzunehmen. Also wenn ich ausschließlich sage, sie sind nicht schuld, das ist ja richtig und auch wichtig, genau das aufzuklären, was Anna gesagt hat, und gleichzeitig sind diese Gefühle ja da und deswegen ist es so immer mein Anliegen, das auch aufzunehmen und auch zu sagen, sie fühlen sich schuldig und gleichzeitig hätten sie nichts tun können, oder als Eltern möchte man sein Kind total beschützen, vor allem Bösen fernhalten, und sie erleben, dass das nicht möglich war und das lässt sie verzweifelt, schuldig oder so zurück. Irgendwas in der Form sage ich, weil es wichtig ist, Gefühle aufzunehmen und niemanden mit einem bestimmten Gefühl allein zu lassen.
Also erstmal Gefühl zulassen ist, glaube ich, der erste Schritt, wo du sagst, ne, ich kann sie verstehen, dass sie dieses Gefühl haben, das ist normal. Wie versuchst du dann zu sagen, okay, sie sind aber nicht schuld? Also wie kann man denen dann diese Schuld nehmen oder geht das gar nicht in dem Moment, Petra?
Das ist ja bei mir in vielen Bereichen der Seelsorge so. Ich erlebe es so, wenn ich Gefühle zulasse, also wenn ich sie anspreche, sowas wie, sie fühlen sich schuldig, dass dann häufig das eher zurückkommt, ja, ich weiß, ich bin es ja nicht. So, also und es dann ein Austausch darüber möglich ist, warum fühlt sie das, und das einfach alles aussprechen zu können, darüber reden zu können, das ist ja meine große Chance, dass ich das mit den Frauenpaaren machen kann, hilft in dieser Verarbeitung dieser Gefühle, etwas nicht richtig gemacht zu haben und dahin zu kommen, irgendwann für sich zu sagen, ja, ich konnte da auch nichts tun. Also das konnte ich nicht verhindern. Was anderes können die Eltern ja schon tun, aber das konnte ich eben nicht verhindern.
Für viele Menschen klingt es vielleicht zunächst schwer nachzuvollziehen, warum denn ein verstorbenes Kind überhaupt noch geboren werden muss. Warum ist das so?
Das ist tatsächlich eine Frage, die uns die Paare häufig stellen. Aber es ist so, dass die vaginale Geburt meistens der körperlich schonendste und medizinisch sicherste Weg ist. Und deswegen geht es halt auf die Spontangeburt, auf die vaginale Geburt. Und dann ist es ja so, dass wir nicht sicherstellen können, dass die Plazenta auch folgt. Und wir gegebenenfalls dann zwar nochmal in den OP müssen für einen kurzen Zeitraum, aber der natürlich deutlich schonender ist als die ganze Geburt operativ zu beenden.
Also ich erlebe das schon häufiger in der Ultraschallambulanz in den Gesprächen, wenn es darum geht, eine Geburt einleiten zu müssen bei einem Kind, was verstorben ist, dass bei manchen Frauen der Impuls kommt, jetzt muss ich noch eine richtige Geburt durchleben, das möchte ich nicht, geht nicht ein Kaiserschnitt oder eine Ausschabung, wenn es noch eine, sagen wir mal, 15. Woche ist oder so. Frauen wissen dann in dem Zusammenhang nicht, dass das schon da sehr gefährlich ist, auch für die Frauen, weil das Kind einfach viel zu groß ist für eine Ausschabung und einen Kaiserschnitt. Anna, da musst du mich jetzt korrigieren, ja, medizinisch in der frühen Woche auch noch gar nicht möglich ist. Ja. So. Und später, je weiter fortgeschritten die Frauen sind, ein Kaiserschnitt theoretisch möglich wäre, es natürlich mit viel mehr Risiken verbunden ist. Und ich erkläre den Frauen immer, und das wissen wir aus der Psychologie und aus Rückmeldungen, eben dieser natürliche Geburtsprozess hilft den Frauen, das zu verarbeiten und auch psychisch da mitzugehen auf diesem Weg des Abschieds nehmen. Es ist nicht so schnell, es ist nicht, also ich bin jetzt nicht in Narkose und wenn ich aufwache, ist mein Kind weg, sondern ich erlebe das mit. Und Frauen melden mir auch zurück, musst du gleich nochmal sagen, Anna, wie du das erlebst, dass es, sie sagen zum Beispiel dann, das war eigentlich so schön. Sie sagen dann immer, Frau Zier, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das war so schön, das war eine schöne Geburt.
Ich glaube, viele Eltern haben einfach wirklich Angst davor, dass das jetzt zu Ende geht. Aber das endet ja dann nicht mit der Geburt. Das ist ja eigentlich fast der Anfang nur von dem Trauerprozess. Aber sie können es viel besser verarbeiten, weil sie es einfach miterlebt haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtige daran.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was passiert denn in der Zeit von der Diagnose bis zur stillen Geburt? Wie viele Tage vergehen da ungefähr? Und wie begleitet ihr die Eltern in diesen Tagen?
Wenn ich die Eltern kennenlerne, also wenn ich dabei bin, in solchen Prozessen die Eltern zu begleiten von Anfang an, dann kann ich immer die Gelegenheit nutzen, mit den Eltern darüber zu sprechen, dass es gut wäre, nicht möglichst schnell eine Geburt einleiten zu wollen. Das ist auch die Intention der Hebammen, der Ärzte, Ärztinnen hier, zu sagen, es tut nicht Not, auch wenn das Kind vielleicht nicht mehr lebt, sofort eine Geburt einzuleiten. Es ist wichtig, nochmal überhaupt all das zu verarbeiten, was da passiert ist. Überhaupt, mir ist es immer wichtig, die Eltern wieder ein bisschen ins Handeln zu bringen. Und das geht halt nicht, wenn ich so eine schockierende Nachricht gehört habe und alles über mich zusammenbricht. Dann kann ich noch gar nicht darüber sprechen, wie wünsche ich mir denn diese Geburt oder was möchte ich denn vielleicht danach oder so. Und wenn das ein bisschen Zeit hat, all das, was man erfahren hat, zu sacken und die Gefühle irgendwie wahrzunehmen, dann kann ich vielleicht auch nochmal sagen, ich würde gerne nochmal irgendwie Abschied nehmen, auch von meinem Kind in meinem Bauch, bevor es zur Welt kommt. Das ist immer etwas, was wir hier auch in der Klinik sehr wichtig finden, es den Frauen und Männern halt mitzugeben, dass sie auch diese Phase bis zur Geburtseinleitung für sich zum Abschied nehmen nutzen. So für sich. Mir haben Paare schon erzählt, dass sie nochmal einen Kurzurlaub gemacht haben mit dem Kind, um Abschied zu nehmen. Oder ein Fotoshooting beim Fotografen vom Babybauch. Oder ein Vater hat mir erzählt, er hat einen Gipsabdruck gemacht von dem Babybauch seinem Sohn, quasi, der da drin war.
Also die Verläufe sind ja recht individuell für die Paare, also wie sie zu uns gekommen sind, was sozusagen ihr eigener Weg ist. Und ich glaube, genauso individuell wie die Geschichte an sich ist, ist das dann auch, wie die Paare damit selbst umgehen. Und wie du schon sagst, manche brauchen nochmal sehr viel mehr Zeit wie andere und fahren vielleicht nochmal in den Kurzurlaub oder machen dieses Fotoshooting. Wir haben Paare, die sich nochmal intensiv auch mit der Bestattung beschäftigen. Wie möchte man das haben? Man muss ja dazu sagen, man hat sich davor ja eher mit einem lebenden Kind auseinandergesetzt, mit der Zeit. Wie ist es dann mit einem reifen Kind, glückliche Familie? Und jetzt muss man einmal komplett umdenken. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass man den Paaren auch die Zeit einräumt, auch wenn natürlich der erste Impuls bei den allermeisten Paaren ist, ich möchte schnell fertig werden, ich möchte, dass das schnell endet. Aber wir haben auch ganz viel Rückmeldungen bisher bekommen, dass es gut war, dass man ihnen die Zeit gegeben hat. Denn das reift ja erst. Ja, es ist ein Prozess. Sie fangen an, sich mit Dingen zu beschäftigen, wie gesagt, die sie vorher überhaupt nicht beschäftigt haben. Sie fangen an, mit der Familie darüber zu reden, mit Geschwisterkindern als Paar und unter sich natürlich, mit dem Bestatter. Und dann kommen halt immer mehr Themen auf, die vorher nicht beleuchtet wurden. Ich kenne eine Patientin, die hat ganz liebevoll eine Kiste gestaltet fürs Kind, wo es dann später auch beerdigt werden sollte. Das wurde bemalt von innen. damit das Baby auch die ganze Zeit dieses Bild sehen kann. Also das sind so Dinge, die sind natürlich nur entstanden, weil die Patientin einfach Zeit dafür hatte. Und Petra hat ja vorhin schon angesprochen, die Patientin werden ja dann mit Einleitungsmedikamenten auf den Weg gebracht, so dass, also es gibt zwei Medikamente. Das eine nennt sich Mifugyne und das ist sozusagen, der Körper versucht ja hormonell die Schwangerschaft weiterzuhalten. Und dieses Medikament wird gegeben, um dieses schwangerschaftshaltende Hormon Progesteron sozusagen zu unterbrechen, damit wir überhaupt eine Chance haben, mit den Einleitungsmedikamenten irgendwie was zu erreichen. Und das, wie gesagt, das Mifugyne wird gegeben und die Einleitungstabletten dann 24 bis 48 Stunden danach. Das ist so der gängige Weg. Und unsere Erfahrung zeigt auch, dass die Frauen deutlich besser auf die Einleitungsmedikamente reagieren, wenn dieses Mifugyne vorher gegeben wurde. So, das heißt, da hat man ja auch noch mal Zeit. Und das alles kann man dann in Ruhe planen, wenn sie diese ganzen Gespräche hat und sagt, jetzt fühle ich mich bereit für die Einleitung. Das sollte jetzt natürlich keine Wochen dauern, aber wenige Tage sind auf jeden Fall drin.
Okay. Du hast jetzt von den Einleitungstabletten gesprochen. Gehen wir mal den Schritt weiter. Wie erfolgt dann so eine stille Geburt? Wie ist so ein Ablauf?
Die Paare kommen frühmorgens in die Klinik. Die Begleitperson, oftmals ist es ja der Partner, wird mit aufgenommen auf die Station. Das heißt, es gibt dort noch ein zweites Bett und er wird auch mit versorgt, dass er die ganze Zeit oder die Begleitperson, ich rede jetzt oftmals vom Vater, weil es halt einfach auch oft der Papa ist, bleibt halt bei der Patientin. Und dann wird ein venöser Zugang gelegt. Wir würden nochmal alle offenen Fragen klären, bevor es losgeht. Und dann bekommt die Schwangere Einleitungsmedikamente, das nennt sich Zytotec. Das gibt es oral und wie viel, in welchen Abständen, das ist immer ein bisschen adaptiert an die Schwangerschaftswoche. Das muss dann, also es gibt so eine Tabelle, da kann man das nochmal nachlesen. Und danach wird die Patientin sozusagen eingeleitet nach dem Schema. Wenn wir dann merken, die Patientin kommt in die Geburtsphase und entwickelt kräftige Wehen, die auch schmerzhaft sind, darf die Patientin natürlich auch Schmerzmedikamente erhalten. Alles, was sie möchte. Wir müssen einfach wirklich viel miteinander sprechen. Das geht auch bis hin zur PDA. Wenn es ein größeres Kind ist und einfach ein längerer Geburtsweg ist, dann ist das nicht auszuschließen. Wir würden die Frauen dann zur Geburt runter in den Kreißsaal holen. Also bei uns ist es ja so, dass wir die Station eine Etage über dem Kreißsaal haben. Dann kommen die Patienten runter oder werden runtergebracht. Und dann haben wir dort einfach eine Geburt, also medizinisch gesehen ganz normal eine Geburt, wie jeder andere auch. Und dann müssen wir gucken, was im Vorfeld schon mit dem Patienten abgesprochen ist. Wir haben in der Regel, wenn sie die ganzen Gespräche haben mit dem Ultraschall, auch ein Hebammengespräch mit dem Patienten. Dort wird schon mal abgefragt und besprochen, wie sie sich das so vorstellen, ob es überhaupt schon Wünsche und Vorstellungen gibt. Man zeigt ihnen Wege auf, was es alles gibt und wie man es handhaben könnte. Manchmal entscheiden sich die Paare auch unterschiedlich. Der eine möchte das Kind sehen, der andere nicht. Aber in den allermeisten Fällen ermutigen wir die Patienten und den Partner oder die Begleitperson dazu, auch das Kind sich anzusehen, richtig Abschied zu nehmen. Viele Mütter möchten ihre Babys auch auf die Brust gelegt bekommen, nochmal viel Zeit haben. Das wollen wir natürlich auch gewährleisten. Und dann müssen wir noch auf die Plazenta warten. Und wenn die Plazenta sich selbst nicht traut, dann müssen wir da leider nochmal mit der OP nachhelfen. Das ist aber dann nur nochmal ein ganz kurzer Moment. Und dann würde die Patientin sozusagen nach dem OP auch wieder zurück auf die Station gehen, um sich dort auszuruhen. Ansonsten bleibt die Patientin ungefähr 2 Stunden noch im Kreißsaal. Und wir würden versuchen, gemeinsam Erinnerungen zu schaffen, so wie sie sich das vorgestellt haben. Wir machen manchmal Fußabdrücke, wir haben eine Erinnerungskarte, vielleicht eine Haarlocke, die wir irgendwie noch abschneiden und dort einkleben. Und wir wiegen und messen das Kind. Ja, ermutigen das Paar auf jeden Fall, dort halt auch eigene Ideen mit einzubringen.
Das heißt aber, die Frau hat tatsächlich Wehen und auch Schmerzen bei einer stillen Geburt.
Ja, das hat sie. Aber die Patientin hat jederzeit die Möglichkeit, uns mitzuteilen, wenn sie was braucht. Wir versuchen sie auch natürlich auch immer darauf hinzuweisen, dass es jederzeit die Möglichkeit gibt. Also wir haben viele Medikamente, die sie nehmen kann und wir möchten sie dann natürlich so bestmöglichst auch begleiten. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass sie jederzeit auch die Möglichkeit bekommt, sich da klar zu äußern, was ihr Wunsch ist.
Okay. Du hast gerade schon gesagt, ihr ermutigt die Eltern, ihr Kind zu sehen, zu halten, Erinnerungen zu schaffen. Ja, warum ist euch das wichtig? Vielleicht könnt ihr darauf noch mal ein bisschen eingehen, welche Rituale und Möglichkeiten gibt es da? Du hast eben von Fußabdruck und Kärtchen gesprochen. Petra, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen aus Seelsorgersicht drauf eingehen.
Wenn ich die Paare im Vorfeld sprechen kann, das ist ja häufig der Fall, und erzähle, sie haben die Möglichkeit, ihr Kind zu sehen nachgeburtlich, dann kommt schon oft eine erschreckende Reaktion. Und es wird gesagt, es tut doch noch viel mehr weh, wenn ich das Kind sehe, dann wird es ja so real. Und oder wie sieht es denn aus? Sieht das nicht schlimm aus? So. Und darüber können wir sprechen. Und ich sage dann auch, ja, vielleicht tut es in dem Moment mehr weh in dem Sinne, als dass sie ihr Kind sehen und dann noch mehr Tränen fließen. Doch viele Eltern, die ihr Kind gesehen haben, berichten mir, dass es ein super schöner Moment war. Und die Trauer gehört ja dazu. Das Kind nicht zu sehen bedeutet ja nie wieder die Chance zu haben, das Kind kennenzulernen und nie wieder die Möglichkeit zu haben, festzustellen, das hat die gleiche Nase wie der Papa oder die langen Finger wie die Mama oder solche Sachen. Und es geht ja genau darum, ein Menschenskind, das Kind, was in meinem Herzen einen Platz hat, auch real werden zu lassen und es eben nicht zu verdrängen. Und wir wissen aus der Psychologie, dass die Frauen, die vor über 20 Jahren entbunden haben und nie die Chance hatten, ihr Kind zu sehen, heute noch darunter leiden. Und deswegen ist es uns so wichtig, die Frauen und Männer dahin ganz sensibel zu begleiten und immer wieder zu ermutigen. Wenn es direkt nach der Geburt nicht geht, dann geht es vielleicht am nächsten Tag.
Die Möglichkeit gibt es auch zu sagen, heute schaffe ich es nicht, aber vielleicht morgen, okay.
Und was eben so an anderen Ritualen noch ist, ist all das, was die Eltern sich zutrauen selber. Sie können ihr Kind in eine Decke wickeln, sie können es theoretisch baden oder in Wasser legen. Natürlich bieten wir von der Seelsorge an, dass wir sagen, wir segnen ihr Kind, wenn sie das möchten. Das ist oft ein schönes Ritual für Eltern, auch zum Abschied nehmen oder eben ein religiöses Bedürfnis.
Es ist uns, glaube ich, auch deswegen so wichtig, weil der Zeitraum, wo wir die Erinnerung schaffen können, ist so kurz. Wir haben nicht wahnsinnig viel Zeit. Es ist halt jetzt der Moment und den müssen wir irgendwie nutzen, weil wir haben leider nur eine begrenzte Zeit mit diesem Kind und oder beziehungsweise vor allen Dingen die Eltern. Und wir wollen einfach gerne, dass die Frauen nicht aus Angst oder aus Schock irgendwie sich für gegen etwas entscheiden, was sie hinterher vielleicht bereuen könnten. Und deswegen sind wir da manchmal auch so ein bisschen hartnäckig. Wir würden natürlich niemanden dazu zwingen, sich ihr Kind anzugucken. Aber manchmal haben wir so Ideen, dass das vielleicht nochmal irgendwann auftaucht, dass sie sich verabschieden wollen, dass sie nochmal Erinnerungen haben wollen. Und wir besprechen manchmal mit den Patienten, dass wir, wenn sie sich das nicht trauen, wir erstmal ein paar Fotos machen, diese in einen Umschlag packen und ihnen die mit nach Hause geben. Dass sie das dann doch, wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass sie dann die Möglichkeit haben, nochmal zu gucken. Also sie sind denn ja nicht verpflichtet, es zu tun, aber es gibt diese Möglichkeit und ich glaube, die ist sehr wertvoll.
Ja, in jedem Fall.
Es ist ja die Geburt oft nicht ja, das Ende der Trauer, sondern es ist ja ein Teil von dem ganzen Weg. Welche Herausforderungen erlebt ihr denn dann? Ja, oder erleben dann Familien nach der Entlassung aus dem Krankenhaus?
Das, was ich immer am meisten höre von den Patienten, ist dieses, was sage ich jetzt auf Arbeit oder je nachdem, wie fortgeschritten die Schwangerschaft schon war, wie viele Leute wussten es schon, wie gehe ich damit um, wie kann ich das verbalisieren, möchte ich darüber sprechen oder nicht? Da ist, glaube ich, Petra auch nochmal ein guter Ansprechpartner, die bereitet die Paare auch immer nochmal super darauf vor, wenn es dann nach Hause geht. Da kannst du ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Was ich auch erlebe, ist, dass, was ganz wenig Frauen wissen, ist, dass sie auch den Anspruch auf Hebammenleistung haben, wenn sie ein Kind verloren haben. Also nicht nur, wenn man sozusagen normal ein reifes Kind entbindet, sondern auch schon vorher, auch wenn man sein Kind verloren hat, hat man den Anspruch auf Hebammenleistung, den darf man gerne in Anspruch nehmen. Das ist ganz wichtig. Viele kennen ihre Hebamme ja auch schon und dann ist das natürlich auch eine total gute Sache, weil man ja schon Vertrauen auch zueinander aufgebaut hat, das Thema zu bearbeiten, weil das beschäftigt einen ja eine ganze Weile. Rückbildung ist auch ein Thema, was ganz wichtig ist. Es ist eine Schwangerschaft, egal wie weit sie getragen wurde. Und das muss sich alles wieder zurückbilden. Diese Schwangerschaft ist ja nach und nach gewachsen und deswegen ist es auch so wichtig, dass Thema Rückbildung auch angegangen wird. Und es ist ganz normal und ganz wichtig auch, dass man sich dort nicht natürlich nicht bei einem normalen Kurs einschreiben muss. Es gibt Kursangebote für leere Wiegen extra oder natürlich auch über die Hebamme, die das vielleicht zu Hause ein paar Übungen zeigt, aber dass man das nicht vergisst.
Das, was Eltern ganz praktisch häufig erwartet, wenn die Schwangerschaft schon weiter vorangeschritten war, ist das leere Kinderzimmer, die leere Wiege oder das leere Bett eben tatsächlich. Sind manchmal auch Geschwisterkinder, die Fragen stellen. So, und natürlich auch das Umfeld, was nicht, also FreundInnen, Nachbarn, ArbeitskollegInnen, die nicht wissen, wie gehen wir jetzt mit den verwaisten Eltern, mit den Eltern, die ihr Kind verloren haben, wie gehen wir mit denen um? Und ich bespreche, wenn ich die Möglichkeit habe mit den Eltern, bespreche ich das, dass ich sage, wenn sie sich das trauen, überlegen sie doch, wie möchten sie das, wie man mit ihnen umgeht. Und formulieren sie vielleicht so eine Art Geburtsanzeige. Also wir sprechen wirklich über solche Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, eine Geburtsanzeige zu machen, also eine Karte oder so und zu verschicken oder wie auch immer die Eltern das gerne machen möchten, wo man eben darüber berichtet, dass wir am so und so vielten haben wir unser geliebtes Sternenkind, Name, zur Welt gebracht oder was auch immer sie da gerne schreiben möchten und dass sie auch in dem Zusammenhang vielleicht schreiben, wie sie gerne behandelt werden möchten. Man kann es an Verwandte auch weitergeben. Bitte schreibt ihr allen möglichen Menschen dies und jenes oder E-Mail an Kolleginnen, an Chefin oder so und dann zu schreiben, wir brauchen erstmal unsere Ruhe, sprecht uns erstmal bitte nicht an oder ja, es ist okay oder. Es sind auch diese Sachen, wenn Geschwisterkinder da sind, ich gehe in die Kita und hole das Kind ab und ich habe eben keinen Bauch mehr und ich habe eben auch kein Kind, also kein Säugling zu Hause. So, und da, das sind schon Herausforderungen, die Eltern dann erleben. Und das, was ich immer sage, versuchen sie zu überlegen, was sie möchten und wie sie das kommunizieren können. Und da gibt es ganz viele Menschen im Umfeld, die dabei helfen können. Na, in der Kita die Erzieherin oder was auch immer.
Ist auch der bessere Weg, denn ich habe schon von vielen Frauen gehört, dass sie gesagt haben, ich hatte das Gefühl, alle haben geschwiegen. Keiner hat mit mir gesprochen, als wäre nichts passiert. Und ich glaube, das ist noch viel schlimmer, wenn man das Gefühl hat, man wird ignoriert oder es hat die andere nicht berührt. Und das ist in den meisten Fällen gar nicht so. Aber es kommt so rüber, wenn man halt eben nicht miteinander gesprochen hat.
Von daher ist ja so eine Anleitung, wie sie es gerne hätten,
gar nicht so schlecht. Und genau. Ich denke, das ist ein guter Leitfaden auf jeden Fall so, mit dem Werkzeug nach Hause geschickt zu werden. Ist, glaube ich, eine sehr gute Sache.
Also wichtig ist mir noch mal kurz zu sagen, dass es ist nicht so, dass wenn die Eltern hier aus der Klinik nach Hause gehen, dass dann sozusagen schon die Abschiednahme beendet sein muss. Also es gibt oft die Möglichkeiten für die Eltern oder immer die Möglichkeiten für die Eltern wiederzukommen und noch mal zu sagen, ich möchte das Kind noch mal zu sehen. Oder auch die Segnung des Kindes verabrede ich manchmal mit den Eltern später. Und ihr im Kreissaal seid da ja immer ansprechbar, dass die Eltern noch mal sagen können, ich möchte noch mal kommen oder so. Also da geht auch jede Familie ihren eigenen individuellen Weg.
Das heißt, das Kind wird erstmal hier aufbewahrt.
Genau. Viele Eltern entscheiden sich ja auch für Fotos. Es gibt dein Sternkind und die machen nochmal richtig schöne Bilder. Das sind Menschen, die das ehrenamtlich machen. Die dürfen wir oft anrufen und fragen, ob sie uns helfen können. Das ist total super, dass wir da Unterstützung bekommen. Die können die Bilder auch nochmal nachbearbeiten. Die machen auch Aufnahmen mit Geschwisterkindern, mit den Paaren, wenn sie sich das wünschen. Damit die Bilder schön aussehen, ist es so, dass wir die Kinder nochmal in ein Bassin geben, sozusagen in ein Schwimmbad. Denn im kalten Wasser ist es ja so ähnlich wie im Mutterleib. Und dann sehen die Kinder einfach noch ganz wie frisch geboren aus, wenn sie dann fotografiert werden. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, die Erinnerung frisch zu halten sozusagen. Und ist auch eine schöne Sache, dass die Eltern dabei sein können, nochmal persönliche Gegenstände mitbringen können. Also da sind wir sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben. Natürlich können wir das nicht mit jedem machen, weil wie gesagt, das ist ein Ehrenamt und wir sind darauf angewiesen, dass es möglichst viele Leute zwar in Anspruch nehmen, aber wir können nicht garantieren, dass es funktioniert. Aber ganz oft klappt es einfach und die Eltern sind darüber sehr dankbar. Und so lange, bis dieser Verabschiedungsprozess noch nicht beendet ist, bleibt das Kind bei uns im Kreißsaal. Man muss aber auch sagen, dass man das auch nur eine begrenzte Zeit machen kann und man dann irgendwann auch den Eltern ganz klar Signal geben muss, das Kind muss irgendwann den nächsten Weg gehen, den nächsten Schritt. Und das kann nicht eine ganz lange Zeit im Kreißsaal verweilen. Das geht leider auch nicht.
Der nächste Schritt ist eine Bestattung. Das bieten wir an, Gemeinschaftsbestattungen. Petra, machst du zweimal im Jahr, wenn das ich das richtig in Erinnerung habe. Wie läuft sowas ab?
Also wir von Diakovere oder die Henrike Geburtsklinik jetzt kooperieren mit der Geburtsklinik der Medizinischen Hochschule. Wir machen zweimal im Jahr diese Gemeinschaftsbestattung. Das heißt, da werden Sternenkinder, so nenne ich sie immer, bestattet, die, das ist jetzt so ein bisschen Paragraphendeutsch, die nicht bestattungspflichtig sind, also die tot zur Welt kommen und unter 500 Gramm wiegen. So ist das Gesetz in Niedersachsen. Und diese Kinder dürfen von den Eltern bestattet werden, müssen es aber nicht. Und wir als Klinik schaffen für die Kinder einen guten Ort, wo sie sein können. Also das heißt, alle Sternenkinder, die in dem Zeitraum immer von der einen Bestattung bis zur nächsten geboren werden, werden dann gemeinsam beerdigt. Und für viele Eltern ist das auch tatsächlich ein trostvoller Gedanke, dass ihr Kind nicht alleine ist, so, und mit anderen Kindern zusammen ist. Und so, sie haben dann für sich so Bilder, da können die Kinder zusammen spielen oder so. Das ist sehr, sehr berührend. Die Bestattung als solche läuft so, dass wir uns in Stöcken auf dem Stöckener Friedhof treffen, das heißt am Eingangsbereich an der Kapelle, es kommen immer so ungefähr Richtung 100 Personen. Wir beginnen in der Kapelle mit einem kurzen Part von Musik, Begrüßung, Gebet, ein paar Worte, so maximal eine Viertelstunde. Und dann ziehen wir, wie bei jeder anderen Beerdigung auch, hinter dem Wagen mit den Kindersärgen als große Trauergemeinschaft eben zur Kindergedenkstätte, wo die Kinder dann beigesetzt werden. Und es ist so, dass, weil manche Eltern haben die Vorstellung, für jedes Kind ist ein eigener Sarg da, so ist es nicht. Es sind mehrere Kinder in einem Sarg liebevoll zusammen. Und die Kollegin von der Medizinischen Hochschule und ich, wir beerdigen die Kinder und sprechen auch nochmal ein Gebet und Segen. Und dann haben die Eltern die Möglichkeit, selber persönlich Abschied zu nehmen. Also die Eltern, Angehörigen, Zugehörige, Kinder, Geschwister, wer auch immer da ist. Und dann gehen wirklich alle Eltern einzeln ans Grab, alle Angehörigen einzeln ans Grab und verabschieden sich.
Ja, wunderschönes Angebot, was wir da machen, finde ich. Wir haben jetzt über eine Gemeinschaftsbestattung gesprochen, die wir da anbieten. Aber können die Eltern auch individuell bestatten?
Also das, was ich gerade gesagt habe, ist so diese Grenze, bis dahin müssen sie es nicht machen. Also bis 500 Gramm und totgeborenes Kind. Aber sie dürfen immer individuell bestatten. Darüber reden wir auch. Und ab dieser Grenze kommt ein Kind lebend zur Welt, egal wie schwer oder leicht vielmehr. Oder ab 500 Gramm haben die Eltern die Verpflichtung, es selber zu beerdigen, das Kind. Und da gibt es eben von meiner Seite dann auch Gespräche mit den Eltern. Also ich bin ja keine Bestatterin, aber ich kann dann so ein paar Fragen vielleicht beantworten oder an eine Bestatterin verweisen, zum Beispiel.
Also unter 500 Gramm ist es freiwillig und über müssen sie tatsächlich auch oder lebend geboren.
Ja.
Was berührt euch denn an dieser Arbeit und wie schafft ihr das, stark zu sein und sowas immer wieder durchzustehen?
So, dass ich gemerkt habe, ich habe definitiv mehr Wissen über den ganzen Prozess als die Betroffenen. Und für mich ist wichtig, wenn ich mein Wissen teile, weil das nimmt den Patientinnen oder Paaren einfach die Angst und gibt ihnen mehr Sicherheit. Und das trägt mich eigentlich durch diese ganze Begleitungssituation.
Mich trägt der Gedanke auch, oder nicht nur der Gedanke, es ist ja die Realität, wie liebevoll und auf Augenhöhe und wertschätzend und annehmend wir hier alle in der Klinik mit den Paaren umgehen und sie begleiten und ihnen ermöglichen, was wir ermöglichen können. Und das ist so wichtig, dass wir anerkennen, dass sie Eltern werden, auch wenn das Kind noch so klein ist und so kurz in ihrem Leben war und es tot zur Welt kommt. Sie sind Eltern, sie werden Eltern. Und mich berührt ganz besonders dann, wenn ich sehe, wie Eltern ihr Kind, ich bin ja nicht bei der Geburt dabei, aber ich erlebe es ja auch öfter danach, wie Eltern ihr Kind im Arm halten, wie sie es liebevoll anschauen. Wenn ich sehe, dass so eine Begleitung so im besten Sinne auch wirklich gut läuft, weil die Eltern die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen und also erstmal ihr Kind kennenzulernen und dann Abschied zu nehmen. Und da gibt es viele Momente, die mich schon besonders berührt haben, wo mir auch manchmal die Tränen hochkommen. Aber das ist auch okay. Also diese Begleitung lebt ja davon bei uns allen, dass wir auch eine Nähe zulassen, authentisch sind und natürlich nicht überfließen mit irgendwelchen Gefühlen, aber eben dieses Maß an Nähe zu haben. Und dass wir eben, also was ja ein großartiges Geschenk ist, ist ja die Tatsache, dass wir die Zeuginnen der Elternschaft sind und die Zeuginnen des Kindes und manchmal eben die einzigen, also die Hebammen, die Ärzte, Pflege, ich als Seelsorgerin, wer auch immer, die Eltern begleitet. Und dann kommen vielleicht manchmal Großeltern noch oder Geschwisterkinder, aber dann, oder natürlich der Sternfotograf auch, die Sternfotografin, aber dann ist es häufig schon der Kreis derer. Und das ist schon ein Geschenk, dass wir gemeinsam die Kinder auch sehen dürfen und sowas tun dürfen wie bewundern. Es hat aber auch wirklich die Nase vom Papa oder so, oder die Eltern zu ermutigen, dem Kind einen Namen zu geben und solche Sachen.
Das, was Petra gerade gesagt hat, ist, glaube ich, wirklich ein ganz besonderer Moment. Gerade in der Geburtsbegleitung, wenn das Kind geboren ist, dann haben wir ja noch mal sehr viel mehr Zeit mit den Paaren zusammen, wo wir dann mit denen ja auch ins Gespräch noch mal intensiver kommen. Und das ist wirklich ganz schön zu sehen, wie viel sie investieren, was sie sich ausgedacht haben als Paar, als Elternpaar, was sie alles machen. Eine Mutter meinte letztens zu mir, sie gibt sich natürlich hier genauso viel Mühe wie mit allen anderen Kindern auch. Sie hat natürlich was genäht und sie hat auch einen Baum gepflanzt, so wie für jedes andere Kind, was vorher geboren ist, auch. Und das war für sie nochmal ganz wichtig, dass es dort keine Unterschiede gibt. Und das ist schön zu sehen, dass die Eltern sich da so auf einlassen können. Das ist sehr wertvoll.
Ja. Und wir bekommen sehr viele Rückmeldungen auch. Und es ist immer besonders berührend bei den Gemeinschaftsbestattungen, wenn dann Eltern nochmal zu mir kommen. Also nicht, dass sie das jetzt tun müssen, aber eben die meisten kommen und bedanken sich und sagen, wie gut das war, wie gut es auch, sie sich in der Klinik aufgehoben gefühlt haben von den Hebammen und so weiter und wie gut es war, dass wir sie ermutigt haben, ihr Kind zu sehen und nicht quasi auf die Eltern gehört haben, als sie im ersten Impuls gesagt haben, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall. Also das bestätigt mich auch immer wieder in dem, dass was wir tun, dass das genau gut und richtig so ist.
Ich bewundere euch für eure Arbeit, die ihr da leistet. Gibt es Begegnungen oder Erfahrungen, die euch ganz besonders in Erinnerung geblieben sind bis heute?
Ich hatte eine Begleitung eines Paares, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Das Elternpaar hat Zwillinge erwartet und davon ist leider ein Kind verstorben. Und das war sehr schwierig am Anfang, die Trauer, aber auch die Freude irgendwie gleichzeitig zuzulassen. Und das Paar hat sich aber da so gut eingespielt, auch untereinander, das war ganz schön zu sehen, und haben immer beide Kinder irgendwie mit einbezogen. Es gab dann auch nochmal ein gemeinschaftliches Foto mit dem verstorbenen Zwilling und dem lebenden Zwilling und dem Zwilling, der es geschafft hat, dem geht's auch richtig gut. Und das ist total schön, weil die Familie sich immer noch bei uns meldet und uns auch immer noch ein gutes Feedback gibt und sagt, dass das so gut gelaufen ist. Und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir so viele Paare begleiten dürfen.
Es gibt so viele Momente, die mich so berühren oder in Erinnerung bleiben. Spontan ist mir jetzt eingefallen, dass ein Paar, die sich so lange schon so sehr ein Kind gewünscht haben. Das Kind war verstorben im Mutterleib und sie hat sich fürchterliche Vorwürfe gemacht, dass sie bestimmt alles falsch gemacht hat. Und er hat sie so liebevoll begleitet. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass die beiden sich Zeit nehmen und ein Ritual entwickeln. Das war total berührend.
Ein schönes Beispiel, was für großartige Arbeit ihr leistet. Wie stark aber auch die Eltern in solchen Momenten sind. Ich ziehe nur meinen Hut. Was würdet ihr euch denn wünschen, wie in unserer Gesellschaft mit so einem Thema umgegangen wird?
Also ich würde mir wünschen, dass wir mehr Präsenz haben mit diesem Thema, dass das nicht mehr so tabuisiert wird. Und ich glaube, wir machen gerade einen ganz wichtigen Schritt, indem wir gerade den Podcast aufnehmen. Deswegen danke dafür.
Ja, danke unbedingt.
dass wir hier zu Wort kommen, dass wir darüber reden können, dass das halt ein Gehör findet. Auch gerade eben hatte ich eine Mama nochmal im Kreißsaal, eine leere Wiegepatientin, die gesagt hat, ich möchte nochmal ermutigen, darüber mehr zu sprechen. Das ist ganz wichtig für mich. Bitte sag das nochmal weiter, nicht schweigen, weiter darüber reden. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe und da müsste ich vielleicht auch nochmal einwerfen, es gibt einen ganz tollen Verein und zwar den Leere Wiege Verein hier in Hannover, die sich um ganz viele wichtige Themen kümmern, die Einzelgespräche und Gruppengespräche führen, die auch weiterhelfen im Verlauf, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß. Man kann sich auch melden, wenn das schon weiter zurückliegt. Ich würde mir wünschen, dass das halt einfach bekannter wird und hoffe, dass wir da jetzt einen kleinen Beitrag zu leisten konnten.
Das wünsche ich mir auch total und bin froh über den Podcast. Und ich wünsche mir so gesagt, also das ist einmal das Bewusstsein der Gesellschaft für das Thema, dass egal wie klein ein Kind ist, dass es ein Verlust für die Eltern bedeutet. Und was ich mir auch sehr wünsche, ist, dass es eine bessere Versorgung gibt für die Frauen, wenn sie erleben, dass ihr Kind im Mutterleib gestorben ist oder dass sie tatsächlich darüber nachdenken müssen, wenn so schlimme Diagnosen im Raum stehen, wie soll es weitergehen, dass es mehr Kliniken gibt, die sich den Frauen annehmen und da also so bundesweit im Grunde genommen da auch eine Versorgung gewährleisten, denn das sieht nicht immer gut aus.
Ja, die Mutterschaft einfach anerkennen, das ist, glaube ich, auch definitiv ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Denn viele fühlen sich ja einfach nicht gesehen, aber dass es halt eine Schwangerschaft ist, egal wie lange sie getragen wurde, sind Eltern und sie sind Eltern, sie bleiben Eltern. Und das ist, glaube ich, wichtig, nochmal zu sagen, das geht niemals weg, das ist immer da.
Das sind schöne abschließende Worte. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Podcast heute mit mir gemacht habt. Ganz lieben Dank für euren offenen Einblick, für eure ganz tolle Arbeit, die ihr hier jeden Tag in dieser Klinik leistet. Chapeau wirklich für diese Kraft, die ihr dafür aufbringt.
Vielen Dank.
Ja, danke, dass wir da sein durften.